Kleeradio Wissen. Update.
Es waren zwei solche Explosionen, die den Boston-Marathon vor knapp 2 Jahren in eine Katastrophe verwandelt haben. Attentäter hatten während der Massenveranstaltung Bomben gezündet und dabei 3 Menschen in den Tod gerissen. Hunderte wurden verletzt, viele verloren bei den Anschlägen einen Arm oder ein Bein. Nachdem die Auswahl der Geschworenen beendet wurde, ist heute in Boston der Prozess gegen einen der beiden mutmaßlichen Attentäter gestartet. Das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel. Hallo.
Update.
We will get to the bottom of this.
Wir werden dem auf den Grund gehen und wir werden rausfinden, wer das getan hat und warum. Die Verantwortlichen werden die volle Härte des Rechts zu spüren bekommen.
Any responsible groups will feel the full weight of justice.
Das hat US-Präsident Barack Obama damals direkt nach den Anschlägen von Boston angekündigt. Und er skizziert damit auch die Fragen, die das Gericht in Boston beschäftigen. Angeklagt ist Jochar Tsarnaev. Er ist heute 21 Jahre alt und die Staatsanwaltschaft hat ihm heute in ihrem Plädoyer vorgeworfen, das Attentat auf den Boston-Marathon gemeinsam mit seinem älteren Bruder geplant und durchgeführt zu haben. Heather Abbott ist eins der Opfer. Sie wollte sich den Prozessauftakt ansehen.
I think just for some sort of peace of mind to see, you know, the person who changed my life.
Ich möchte den Menschen sehen, der mein Leben verändert hat. Und ich möchte den anderen Opfern nahe sein, besonders den Amputierten.
Insgesamt umfasst die Anklage 30 einzelne Punkte, darunter auch der Gebrauch einer Massenvernichtungswaffe. Damit sind die beiden Bomben gemeint, die die Brüder aus Schnellkochtöpfen, Schwarzpulver und Splittern gebaut haben. Auf der Flucht sollen sie außerdem einen Polizisten erschossen haben. Sollte Jochar Tsarnaev schuldig gesprochen werden, droht ihm die Todesstrafe. Seine Anwälte wollen das verhindern. In den USA verfolgt unsere Reporterin Sabrina Fritz den Prozess.
Die Anwälte werden wohl die gesamte Schuld auf seinen älteren Bruder Tamerlan abwälzen, der bei der Flucht ums Leben kam. Tamerlan hatte sich in den Jahren vor dem Anschlag radikalen islamischen Ideen angeschlossen und auch mit Al-Qaida sympathisiert.
Nicht ganz klar ist, warum sich auch der jüngere Bruder radikalisierte. Der Angeklagte ist im muslimisch geprägten Nordkaukasus aufgewachsen und kam 2002 mit seinen Eltern in die USA. Dort schaffte er es mit guten Noten zu einem Uni-Stipendium und begann ein Studium. 2011 allerdings brach seine Familie auseinander, die Eltern trennten sich und gingen zurück nach Russland. In dieser Zeit ist Jochar dann offenbar immer mehr unter den Einfluss seines Bruders geraten. Die Anschläge sollen einen islamistischen Hintergrund haben. Die Brüder warfen den USA die Tötung unschuldiger Zivilisten und Muslime im Irak und in Afghanistan vor. Mit dem Attentat wollten sie sich möglicherweise rächen. Der Prozess gegen Tsarnaev soll ungefähr 3 Monate dauern.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Prozess gegen Jochar Tsarnaev wird auch im Netz diskutiert. Deutsche User sind im Ton eher zurückhaltend. Der Falke schreibt auf der Facebook-Seite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das Plädieren auf unschuldig ist ähnlich abwegig wie die Tiraden der ehemaligen Richterin und heutigen Fernsehkommentatorin Janine Pirro, die Tsarnaev für Satan hält und stellt fest, dass er zur Hölle fahren muss. Radikalisierung ist eben niemals einseitig. Und Sophia meint, die Todesstrafe ist nicht mehr zeitgemäß und gehört dringend abgeschafft. User aus den USA sind da weniger diplomatisch. Auf der Seite des Boston Globe wird diskutiert, ob Jochar Tsarnaev auf schuldig plädieren sollte. Ja, schreibt Justin Foldman, denn es würde den Opfern und deren Angehörigen die Qual eines Prozesses ersparen. Das Beste, was passieren könnte, wäre, dass Tsarnaev auf schuldig plädiert und dann irgendwo verrottet. Lituna meint dagegen, mir ist egal, wie er plädiert, er ist schuldig. Obwohl ich innerlich gespalten in Sachen Todesstrafe bin, wenn ich darüber nachdenke, was es kostet, dieses Monster 70 Jahre lang einzusperren und was man alles Gutes mit dem Geld machen könnte, da will ich eigentlich nicht, dass es auf ihn verschwendet wird. Beim Sender ABC News wird die Rolle von Jochar Tsarnaevs Schwägerin diskutiert, der Schwester seines Bruders. Gegen sie laufen Ermittlungen. Martin Young schreibt, sie verdient ganz sicher die Höchststrafe dafür, dass sie eine Komplizin war. Gemeinsam haben sie so viele unschuldige Menschen in Boston umgebracht. Und warum? Weil sie nicht den gleichen Glauben hatten.
Was sonst noch wichtig war?
Die Jugend und die Menschen gehören in den Kosovo, um dort das Land aufzubauen und nicht als Asylbewerber nach Europa.
Das sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière und offenbar kommen jetzt von dort wieder deutlich weniger Flüchtlinge als noch zum Beginn des Jahres. Bis Mitte Februar wurden in Deutschland täglich bis zu 1500 Einreisen registriert. Anfang der Woche waren es laut Innenministerium nur noch 175, also nur noch ein Zehntel dessen.
Das ist immer noch zu viel, aber es ist ein gewaltiger Rückgang. Wir werden diese Arbeit fortsetzen, denn es darf nicht ein kurzfristiger Erfolg sein, sondern muss nachhaltig so sein.
Mit dieser Arbeit meint der Innenminister Aufklärungskampagnen, die die Bundesregierung inzwischen im Kosovo macht, um schon im Vorfeld potenzielle Flüchtlinge von ihrer Reise nach Deutschland abzuhalten. In Berlin hat sich de Maizière heute mit dem Innenminister aus dem Kosovo getroffen und über solche Maßnahmen gesprochen. Auch der will die Massenabwanderung aus seinem Land stoppen. Er will dafür die Korruption bekämpfen, so die Wirtschaft ankurbeln und mit mehr Arbeitsplätzen dafür sorgen, dass die Kosovaren im eigenen Land bleiben. Die meisten Asylanträge von Flüchtlingen aus dem Kosovo werden in Deutschland übrigens abgelehnt. An vielen Schulen in Deutschland ist heute wieder der Unterricht wegen Lehrerstreiks ausgefallen. Rund 3000 Lehrer mit Angestelltenvertrag haben allein in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen bei dem Warnstreik mitgemacht. Im öffentlichen Dienst gab es außerdem Streiks, unter anderem in Niedersachsen, und zwar an Unis und Krankenhäusern. Die Gewerkschaften fordern mehr Geld. Bei den Lehrern soll außerdem das Gehaltsniveau der Angestellten auf das der Beamten steigen. Den Solidaritätszuschlag gibt es seit 1991 und er war eigentlich nicht als Dauerabgabe gedacht. Bis jetzt hat man sich in CDU und CSU gestritten, ob man ihn ändern oder gar ganz abschaffen sollte. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von einem Plan, dass die Unionsparteien die Zusatzabgabe jetzt doch abschaffen wollen, und zwar schrittweise ab 2020. Mehr von unserem Reporter Matthias Reiche.
Vom Tisch ist damit offensichtlich die Überlegung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, den sogenannten Soli in die Einkommensteuer zu integrieren, was nach Meinung von Steuerexperten sehr wahrscheinlich für Millionen Arbeitgeber zu einer Mehrbelastung geführt hätte. Hintergrund der Debatte ist, dass der Solidarpakt 2019 ausläuft und Verfassungsrechtler ein Problem darin sehen, wenn der Solidaritätszuschlag darüber hinaus unverändert bestehen bliebe.
Die Bundesregierung will aber trotzdem nicht sofort auf die Einnahmen verzichten. Sie will deshalb bis Juni eine Lösung für das Problem vorlegen. Wenige Tage nach dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris ist im Januar auch die Hamburger Morgenpost angegriffen worden. Weil das Boulevardblatt auch Mohammed-Karikaturen abgedruckt hatte, waren die Ermittler anfangs davon ausgegangen, dass auch dieser Anschlag etwas damit zu tun haben könnte. Jetzt hat es neue Festnahmen in dem Fall gegeben und die zeigen offenbar in eine andere Richtung. Die Hamburger Morgenpost selbst berichtet, dass 9 Männer festgenommen wurden. Sie sollen im Januar Steine und 2 Brandsätze auf das Gebäude der Redaktion geworfen haben. Nach den neuesten Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht mehr von einem islamistischen Hintergrund für die Tat aus. Bei einem Grubenunglück im Osten der Ukraine hat es heute mehrere Tote gegeben. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 10 Arbeiter ums Leben gekommen. Es werden noch mindestens 20 Bergarbeiter vermisst. In 1000 Metern Tiefe war in der Mine Gas explodiert. Ein Überlebender des Unglücks sagte dem russischen Fernsehen:
Dann gab es eine Explosion und ich fiel in Ohnmacht. Als ich wieder zu mir kam, lagen überall Menschen. Dann versuchte ich selbst hochzuklettern. Sind Sie selbst hochgeklettert? Ja.
Nach Angaben einer Gewerkschaft waren zur Zeit des Unglücks mehr als 200 Arbeiter unter der Erde. In der Ostukraine hat es schon mehrfach schwere Bergwerksunglücke mit vielen Toten gegeben. Die Kohle wird dort in großen Tiefen abgebaut. Dabei bildet sich oft Grubengas, das hochexplosiv ist.
Was noch wichtig wird:
In China wächst die Wirtschaft nicht mehr so rasant wie noch vor 5 Jahren. Trotzdem sollen die Ausgaben für das Militär wieder deutlich steigen. Mit großen Schritten soll die Armee zu einer schlagkräftigen Truppe ausgebaut werden. Kurz vor dem Start des jährlichen Volkskongresses, der ab morgen tagt, hat Sprecherin Fu Jin angekündigt, dass China die Militärausgaben um etwa 10% steigern will.
China ist ein großes Land. Wir brauchen ein Militär, das sicherstellen kann, dass die Menschen in Frieden leben und arbeiten können. Unsere Geschichte hat uns gelehrt, dass eine rückständige Nation leicht geschlagen werden kann. Das können wir nicht vergessen.
Die Steigerung fällt etwas kleiner aus als in den letzten beiden Jahren. Außerdem strebt China für das laufende Jahr ein eher schwaches Wirtschaftswachstum von etwa 7% an. Zum Auftakt des Volkskongresses in Peking wird morgen der gesamte Haushaltsentwurf veröffentlicht. Abgestimmt wird darüber am Ende der Tagung, wobei die Zustimmung der Abgeordneten als sicher gilt. Der Volkskongress tagt insgesamt 1,5 Wochen.
Und sonst in der Welt?
Die grausame Vergewaltigung einer indischen Studentin in einem Bus in Neu-Delhi vor gut 2 Jahren hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Ein indisches Gericht hat jetzt verboten, dass eine Dokumentation darüber im indischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Zur Begründung sagten die Richter, der Film zeige ein strittiges Interview mit einem zum Tode verurteilten Vergewaltiger und bedrohe deshalb die öffentliche Ordnung. Der indische Innenminister verteidigte im Parlament die Entscheidung, die O-Töne des Vergewaltigers Attackers seien ein Angriff auf die Würde der Frau. Der Täter gibt in dem Interview der Frau die Schuld an ihrer eigenen Vergewaltigung. Er sagt, dass die Studentin nicht abends nach 21 Uhr auf der Straße hätte sein sollen. Nach Angaben der Filmemacherin zeigte der Mann keine Reue. Die Filmemacherin ist überzeugt, dass der indische Fernsehsender NDTV das Verbot anfechten wird, damit der Film doch wie geplant am Sonntag zum Internationalen Frauentag gezeigt werden kann. Er soll noch in 6 weiteren Ländern ausgestrahlt werden. Obst und Gemüse ist in Russland in den letzten Wochen noch mal deutlich teurer geworden. Das liegt zum einen am Importverbot für westliche Lebensmittel und zum anderen daran, dass der Rubel deutlich an Wert verloren hat. Deshalb sind Obst und Gemüse im Moment im Schnitt gut 40% teurer als noch vor einem Jahr. Von Dezember auf Januar stiegen die Durchschnittspreise noch mal um 22%. Das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung schreibt, dass sich das Angebot an importierten Lebensmitteln im Vergleich zum Vorjahr halbiert hat. Die Behörden wollen jetzt stärker gegen Lebensmittelhändler vorgehen, die Preise laut dem Ministerium teilweise in astronomische Höhen schrauben. Die russische Regierung denkt deshalb darüber nach, feste Preise einzuführen. In Saudi-Arabien wurden in diesem Jahr schon 38 Menschen hingerichtet, 3-mal mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Menschenrechtler von Amnesty International kritisieren diese hohe Zahl. Den westlichen Regierungen werfen sie vor, den Missbrauch staatlicher Macht in Saudi-Arabien nicht offen anzusprechen und das Land wegen seiner politischen Bedeutung zu schonen. Sie werfen den westlichen Regierungen vor, mit zweierlei Maß zu messen. Warum ausgerechnet in den letzten Wochen so viele Menschen hingerichtet wurden, darüber rätseln Beobachter. Die Zunahme der Exekutionen begann schon vor dem Tod des langjährigen Königs Abdullah vor 6 Wochen.
Wissensnachrichten.
Beatsteaks, Noel Gallagher oder Katy Perry. Habt ihr eurer Katze schon mal Musik vorgespielt? Falls ja, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass sich die Katze ziemlich schnell im Sofa vergräbt. Mit Menschenmusik haben Katzen nämlich nichts am Hut. US-Forscher wollten jetzt wissen, auf welche Musik Katzen so richtig abgehen. Tobias Jopka aus den Wissensnachrichten, du hast die Tracks mitgebracht.
Ja, wir hören gleich rein. Ich kann schon mal sagen, es klingt ein bisschen komisch für unseren Musikgeschmack. Mhm. Forscher haben erstmal Annahmen gemacht über den Musikgeschmack von uns Menschen und dann das auf die Katzen übertragen. Zum Beispiel folgt der Rhythmus von Menschenmusik grob unserem Herzschlag, also sollte sich der Rhythmus in Katzenmusik auch an ihrem Puls orientieren. Aha. Und wenn sich die Katze wohlfühlt, dann schnurrt sie. Die Forscher haben also Schnurrelemente in die Katzenmusik eingebaut zur Beruhigung. Und wenn die Katze miaut, dann ändert sie die Tonhöhen sehr stark. Also haben auch die Forscher die Tonhöhenänderungen in diese Musik eingebaut. Hören wir jetzt mal kurz rein.
Ja, das klingt schon ganz schön schräg. Aber hat das denn jetzt wirklich funktioniert? Mögen Katzen diese Musik?
Also in einem Experiment wurde insgesamt 47 Katzen erst Musik von Bach und Fauré vorgespielt und dann eben diese Katzenmusik, die wir gerade gehört haben. Bei den klassischen Menschentiteln gab es keine Reaktion von den Katzen, aber bei der Katzenmusik, da sind die Tiere dann nah an den Lautsprecher rangekommen. Manche haben ihn sogar angeschmust. Und ob dieses Anschmiegen an den Lautsprecher jetzt wirklich heißt, dass die Musik auf die Tiere beruhigend wirkt und sie genießen, das kann man noch nicht mit letzter Gewissheit sagen.
Ja, also wir bleiben mal in der Tierwelt. Von Katzen kommen wir jetzt zu den Mücken. Chinesische Forscher haben untersucht, warum Insekten übers Wasser gehen können. Wieso gehen die Viecher nicht unter?
Um das zu beantworten, braucht man erstmal so einen kleinen Crashkurs in Mückenanatomie, also wie so ein Mückenbein aufgebaut ist. Wie bei uns Menschen gibt es einen Oberschenkel, einen Unterschenkel und einen Fuß. Die sind durch Gelenke getrennt. Aber anders als bei uns Menschen ist der Mückenfuß ein ziemlich langes Glied. Und nur dieser Fußschenkel liegt bei den Stechmücken auf dem Wasser. Anders als zum Beispiel bei Wasserläufern, die nutzen ihr ganzes Bein, also Oberschenkel, Unterschenkel plus Fuß als Schwimmkörper.
Aber das ist ja dann eine ziemlich kleine Tragfläche, muss man sagen, auf der die Mücke steht, oder?
Ja, genau. Also das konnten sich die Forscher auch lange nicht erklären, warum das ausreicht. Die chinesischen Forscher haben sich jetzt aber mal das gesamte Mückenbein auf dem Wasser angeschaut, angefangen bei diesem langen Fußglied. Und in Experimenten haben sie dann den Auftrieb ausgerechnet, den der Mückenfuß allein erzeugt. Der dynamische Auftrieb, das ist eine Kraft in der Strömungsphysik. Da geht es grob gesagt darum, welche Kraft gegen einen Körper drückt, der senkrecht zur Anströmung Richtung steht. Also in diesem Fall ist es das Wasser, das nach oben gegen den Mückenfuß drückt. Ja. Und die Forscher haben dann ausgerechnet, dass der so perfekt auf dem Wasser aufliegt, dass diese Auftriebskraft theoretisch reichen würde, um das 20-fache Gewicht der Mücke zu tragen.
Wow, hochinteressant. Und dann waren da heute noch US-Forscher aus den USA. Die wollten wissen, ob wir unserer Mutter oder unserem Vater ähnlicher sind. Wie ist es nun?
Ja, und auch darauf gab es eine ziemlich deutliche Antwort. Egal, wem wir äußerlich ähneln, die Gene in unseren Zellen, die arbeiten wahrscheinlich eher so wie bei unserem Vater, auch wenn der uns eher schädliche Mutationen vererbt hat. In ihrer Studie haben die Forscher untersucht, welchen Effekt es hat, wenn wir eine Mutation von unserem Vater oder von unserer Mutter erben. Denn im Erbgut, da sind ja alle Gene zweimal da, von Vater und von Mutter. Und die Frage ist eben, welches Gen sich durchsetzt. Die Wissenschaftler haben sich das bei Labormäusen näher angeschaut und dabei kam dann eben raus, dass mutierte Gene öfter aktiv waren, wenn sie vom Vater kamen.
So, jetzt wissen wir Bescheid. Vielen Dank dafür, Tobias Jabke.
Wetter.
Der Frühling lässt noch auf sich warten. Heute Abend ganz im Süden Schnee, im Norden Regen, der sich nach und nach in die Mitte Deutschlands ausbreitet. Von Nordwesten her lockert es dann langsam auf. Für morgen sind die Aussichten besser. Nur im Südosten Schneeschauer, die nachmittags langsam abziehen. Dazu Höchsttemperaturen zwischen 3 und 8 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.